Take off your clothes.
I don't like women giving me orders.
I spit on your grave. What you are about to see did happen. I spit on your grave. This woman will soon cut, chop, break, and burn five men beyond recognition. And there isn't a jury in this country that will convict her.
Here, I'll give you something to remember for the rest of your life.
Hallo und herzlich willkommen zu Episode 433 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Herr Grabspucker höchstpersönlich. Frisch zurück aus dem, ich weiß gar nicht woher. Woher kommst du, Daniel?
Ich komme daher, wo man sich wahnsinnig lustige Filme anguckt und sehr viel Spaß daran hat und wo die Stimmung einfach so gehoben wird, allein durch unsere selbstverschuldete Filmauswahl.
Ja, das ist schon eine relativ zynisch nihilistische Nummer diese Woche, ist mir auch aufgefallen.
Ja, ich möchte tanzen auf Gräbern.
Ich hätte mir so ein bisschen mehr erhofft, also Erbauliches erhofft von New York 1991, über den wir gleich jetzt als zweites sprechen, im Original Self-Defense, auch bekannt als The Siege oder nur Siege. Hat sehr viele Alternativtitel, aber der unpassendste und vielleicht schönste ist der deutsche New York 1991.
Richtig, weil es ist wie Halifax 1983 oder sowas.
Voll geil. Aber den kannte ich tatsächlich auch noch nicht und von dem hatte ich mir so ein bisschen mehr einfach, weiß nicht, oberflächliche, erbauliche, motivierende, wie auch immer, erfreuliche Action.
Und stattdessen kriegen wir blutrünstige Neonazis und brutale Vergewaltiger. Ja, toll. Mensch. Ja. Ich liebe meinen Job mehr manchmal hier.
So die deprimierte Version von Warriors trifft Assault, trifft Tenement, trifft irgendwie irgendeinen anderen Hausbelagerungsfilm der 80er Jahre so. Oder 70er Jahre. Egal, darüber wird gleich zu reden sein. Zuvor sprechen wir über das andere Freudenfeuerwerk der Woche, nämlich Ich spuck auf dein Grab aus dem Jahre 1978 von Mare Zaki. Ich nehme an, sein Name wird so ausgesprochen. Ich konnte es nicht belastbar recherchieren tatsächlich.
Ich in der Aufnahme. Ja, ging mir sehr ähnlich. Also ich glaube, ich hätte wohl eher Meir gesagt, aber einfach nur wegen Golda.
Ja.
Meir. Aber ich fand deine Aussprache eigentlich so schön, deswegen will ich da gar nicht dran rumkritisieren.
Das ist ja ein Vorname, ne?
Ja, eben. Also,
ich entschuldige das damit, dass er eben den Großteil seiner Karriere, zumindest filmemacherisch, in Hollywood tätig war. Oder nicht in Hollywood, ich glaube nicht, dass er jemals ein Hollywood-Studio betreten hat, aber in den USA, sagen wir mal. Und deswegen glaube ich auch die etwas amerikanisierte Aussprache seines Namens einigermaßen legitim dadurch ist. Wie bei Paul Verhoeven. Und der auch eigentlich ganz anders heißt. Der hat den Film gemacht, Ich spuck auf dein Grab, I spit on your grave, ursprünglich betitelt Day of the Woman aus dem 1978 mit Camille Keaton in der Hauptrolle. Ich glaube, damals noch nicht seine Partnerin, aber nach Erscheinen des Films dann liiert mit dem Regisseur.
Okay.
Eine unwahrscheinliche Beziehung, aber anscheinend verstehen sie sich immer noch gut, denn sie haben 2019, glaube ich, noch das wirklich hochoffizielle Sequel dann gemacht zu diesem Film.
Ja.
Und nachdem es mehrere Remakes und Rip-Offs und Sequels gab. Und sie spielt wiederum die Hauptrolle. Das war es doch fast schon mit meinem Trivia zu als Bitter New Grave. Ich habe keine besonders innige Beziehung mit dem Film, außer dass ich eben seinen Status als maßgebliches Exploitation-Kunstwerk weiß. Wie geht's dir denn? Hattest du vorher Berührungspunkte mit dem
Film? Nee, überhaupt nicht. Also ich hab nie gesehen vorher. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, kann ich auch mit Fug und Recht sagen, ich habe ihn nicht vermisst. Wobei ich ihn nicht schlecht finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sag mal, ich hab natürlich jetzt mir im Vorfeld so ein bisschen angelesen, was so über den Film normalerweise gesagt wird. Und sagen wir mal, zumindest der Status als Video Nasty, der war mir bewusst. Ne? Einfach I Spit on Your Grave ist halt ist so ein Titel, der meistens im selben Atemzug genannt wird wie Cannibal Holocaust oder sowas. Mhm. Also einer von diesen Filmen, über die man sich einfach nur einfach empört, alleine darüber, dass es sie gibt, ohne sie jemals gesehen zu haben, offenkundig. Ich habe allerdings auch gelesen, was eben Leute wie Siskel und Ebert dazu gesagt haben. Und ich meine, sowieso zwei Kollegen, die halt immer zum Lachen in den Keller gegangen sind. Aber es ist, nein, also der Film ist nicht schlecht. Überhaupt nicht.
Roger Ebert war mit Russ Meyer gut befreundet. Also er muss ein Minimum an Humor besessen haben, irgendwann mal in seinem Leben.
Irgendwann mal, ja. Aber ich glaube, kurz nach 71 wurde er eben ausgetrieben oder so. Ich bin mir mal nicht so richtig sicher. Ich meine, ich verstehe ja durchaus, dass der gute Roger halt das Herz am rechten Fleck hatte, also genau genommen eher am linken, weil ich verstehe seine Konsterniertheit des Filmes, aber ich finde es erschreckend zu lesen, wie sehr er offenkundig den Film an sich missverstanden hat, weil ich glaube, er ärgert sich nur einfach darüber, dass er mit Dingen konfrontiert wird, die mit denen er nicht konfrontiert werden will. Und ja. Ich glaube, was ich über Ice Bed on Your Grave sagen kann, auf jeden Fall ist, dass er sehr, sehr schonungslos ist im Umgang mit seinem Thema. Und das macht keinen Spaß, um Gottes Willen nicht, aber es ist dem Film vorzuwerfen, dass er draußen einen Haufen Bastarde gibt, finde ich jetzt unfair.
Okay. Sick, reprehensible and contemptible. This movie is an expression of the most diseased and perverted darker human natures, schreibt Roger Ebert damals in der Chicago Sun-Times.
Genau das meinte ich halt, ja.
Ich glaube, das grundsätzliche Kritiker-Echo ging auch in eine vergleichbare Richtung. Also die meisten Menschen haben wahrscheinlich sich nicht, war nicht willens oder haben sich nicht getraut, irgendwas Positives über diesen Film zu sagen. Dabei ist er mitnichten schlecht. Und ich glaube, das hebt eben auch diese legendären Exploitationer eben dieser Zeit, wie du hast ja bereits Cannibal Holocaust genannt oder Straw Dogs oder Last House on the Left und eben diesen hervor, dass es eben auch wirklich einfach im konventionellen Sinne gut gemachte Filme sind und man sie eben deswegen nicht so leicht abtun kann als letzte Grütze, so am besten weggucken und vergessen, weil man eben da drauf guckt und sich denkt, das ist schon sehr, sehr so grundsolide gedreht und geschauspielert und da versteht einfach jemand die Kunst der Filminszenierung.
In der Tat. Und sagen wir mal, rein was die Aufnahmen angeht und die Stimmung, die der Film über weite Strecken hält. Ich musste, da hatten wir bisher noch gar nicht erwähnt, ich musste ganz, ganz viel an Deliverance denken.
Über den wir unbedingt, auch schon unbedingt, ja.
Und der ist ja auch harte Kost. Und das möchte ich natürlich auch hinzufügen. Ich hatte keinen Spaß bei A Spit on Your Grave. Also wirklich nicht. Ich habe den auch nicht in einem Stück gucken können. Ich musste da wirklich einen Tag dazwischen haben, um die letzte Stunde mir noch anzugucken. Ja, weil es ist echt harter Tobak starker Tobak, sagt man. Aber ja, aber du hast natürlich völlig recht, man kann ihn nicht abtun. Ich bin allein schon hin und her gerissen darüber, ob der Film tatsächlich ein Exploitation-Movie ist. Mhm, Weil ich eigentlich nicht das Gefühl habe, dass hier irgendwas exploited wird, sondern ich glaube, mir wird hier eine sehr, einfach eine wirklich, was hatte ich vorhin gesagt, schonungslos halt das Leid unserer Hauptfigur hier, Jennifer. Ja. Nahegebracht. Und das ist eben überhaupt nicht. Ich hab eben nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie dran aufgeilen soll, was mit ihr passiert oder was sie später mit ihren Vergewaltigern tut, sondern ich habe eben wirklich das Gefühl, es ist stark zurückgenommen in irgendeiner Form. Nicht dokumentarisch. Da ist null Titillation drin, möchte ich sagen.
Aber sowas von null. Ja. Minus null.
Ja.
Mir geht's genauso. Also da in der Hinsicht ist nicht zu finden, wer unter Exploitation-Kino eben dieses versteht, dass man sich davor setzt und sich scheckig darüber lacht, dass da eben so viel hanebüchenes, explizites Zeug gezeigt wird und das vielleicht auch quasi so als filmgewordene Mutprobe betrachtet, die man sich gemeinsam mit seinen Kumpels und einem Kasten Bier anguckt und sich daran irgendwie dann gemeinsam, weiß nicht, leicht unangenehm berührt fühlt, dass man da so viele Ekligkeiten sieht. Das ist nicht dieser Film. Also man fühlt sich schon irgendwie unangenehm berührt, aber eben sehr, sehr deutlich, sehr, sehr stark und am besten sollte man dies alleine ertragen tatsächlich. Kein Film, der sich für einen gemütlichen Videoabend im Beisein anderer Menschen handelt und auch kein gutes Date-Movie, muss man sagen. Aber eben doch irgendwie tatsächlich sehr, sehr kompetent gemachter Film. Für mich qualitativ nicht so ganz in die Höhen strebend von sowas wie Cannibal Holocaust, wenn man ihn jetzt in diese Schiene so legendärer Exploitation-Filme einordnen will. Mhm. Aber eben deutlich besser als sowas wie Last House on the Left, der eben für mich vor allem deswegen so einen großen Nachhall hat, einen Film, einen historischen, weil eben Wes Craven Regie geführt hat und Sean Cunningham das Ganze produziert hat, die eben beide einfach so im Genrebereich dann später zwei sehr, sehr, sehr wichtige Köpfe wurden. Aber der eben filmisch nicht viel zu bieten hat. Ich musste auch ein bisschen an Straw Dogs denken.
Ja, durchaus natürlich.
Der Gewaltzieht Deliverance ja auf jeden Fall. Also wahrscheinlich eher in dieser Schiene. Aber das liegt wahrscheinlich auch unmittelbar damit zusammen, dass es eben da auch um das eben sehr, sehr zentrale, also sowohl zentral im Film gelegen innerhalb der Filmhandlung, als eben auch thematisch sehr, sehr wichtige Vergewaltigungsszenen. Szenarien, wie auch immer drin vorkommen, ja, die die Handlung antreiben.
Gerade aber eben auch auf der Seite der Angreifer auch ähnlich gezeichnete Figuren.
Ja.
Also diese testosterongeschwängerte Männerdynamik, die sich halt wie so gegenseitig hochschaukelt. Mhm. Da ist auf jeden Fall eine ganze Menge bei Straw Dogs drin, aber eben auch so immer dieses Hinterwäldlerische, wie eben bei Deliverance zum Beispiel, war eben auch ganz ausgeprägt hier. Damit erfindet der Film das Rad nicht neu, definitiv nicht. Was er natürlich neu macht, ist, dass er eben unserer Hauptdarstellerin keinen männlichen Protagonisten zur Seite stellt, der, also wie zum Beispiel Dustin Hoffman, quasi irgendwie die Situation regelt, auch wenn es nicht richtig ist.
Ja.
Und eigentlich damit gar nichts löst, sondern dass sie halt im Prinzip selber das entscheidet. Wie sie das macht am Ende des Films, darüber müssen wir auf jeden Fall reden, denke ich. Ich glaube, neben dem wirklich unguten Gefühl, das der Film hinterlassen hat, habe ich dazu ein oder zwei Anmerkungen.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem, sagen wir mal, ich finde, es gibt ja diese Geschichte, die mir er erzählt ja die Geschichte, dass dieser Film etwas Kathartisches für ihn hatte, weil er eben einer jungen Frau geholfen hat, die eben vergewaltigt wurde im Central Park, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und er versucht hat, sie zur Polizei und dann ins Krankenhaus zu bringen. Und dass er eben offenkundig sehr, sehr lange halt brauchte, um da durchzuarbeiten, und dann hat er eben im Prinzip einen Film genau über einen solchen Angriff halt gemacht, in dem das Opfer dann zurückschlägt. Und ich habe schon das Gefühl, da ist ein gewisser Moment von Empowerment. Aber auch das ist so ein Thema, über das wir auf jeden Fall noch reden müssen. Vielleicht möchtest du erstmal sagen, was da tatsächlich passiert.
Ich verlese gerne die Inhaltsangabe und jetzt schon mal vorweggenommen, heute Abend kein Moonshade, aber dafür andere Menschen, die sehr kompetente Inhaltsangaben schreiben. Die erste hat geschrieben, UK501, auch ein bekanntes, Gesicht, das ist ein bekannter Name, der uns öfter begegnet ist, und er oder sie schreibt, Jennifer Hills hat sich für den Sommer ein kleines Häuschen in einem verlassenen Winkel von New England gemietet, um dort in Ruhe ihren Roman zu Ende zu schreiben. Sie genießt die Ruhe, Schönheit und Abgeschiedenheit der Natur. Diese Idylle wird aber je gestört, als sie verschleppt, gefoltert und vergewaltigt wird. Die junge, sensible Frau ist tot. Was übrig bleibt, ist ein Monster, das sich an den Peinigern rächen will, um Genugtuung zu bekommen. Camille Keaton haben wir bereits erwähnt in der Hauptrolle als Jennifer, und ansonsten noch vier Herren, gespielt von Aaron Tabor, Richard Pace, Anthony Nichols und Gunther Kleemann oder Kleemann, wie auch immer. Von keinem von denen hat man je wieder gehört, glaube ich. Zumindest nicht in nennenswerter Weise. Von Camille Keaton aber sehr wohl. Die war ja auch gar nicht mal so komplett unbekannt zum damaligen Zeitpunkt. Sie hat zumindest hier die europäische Koproduktion innerhalb der Edgar Wallace-Reihe, da hat sie mitgewirkt, Geheimnis der grünen Stecknadel. Ich glaube, es war auch ihr Spielfilmdebüt. Hat sie eine wirklich ganz gute Nebenrolle. Und wir sind ihr auch bereits begegnet, und das habe ich komplett vergessen, weil ich glaube, da ist sie auch nicht Front and Center. Wir haben über Raw Force gesprochen schon mal. Auf der Jagd nach dem Jade-Diamant, oder wie heißt der auf Deutsch? Ich habe es vergessen.
Keine Ahnung, aber ihre Rolle wird aufgeführt als Girl in Toilet. Also von daher.
Ja, richtig. Genau, da spielt das Girl in der Toilette. So weit, ja. New York City, you come from an evil place. Es ist, der Film, muss ich sagen, ist sehr, sehr anti-intellektuell. Er ist ja nicht nur anti-Frauen, er ist anti-intellektuell. Das macht dich schon so bemerkbar, oder wie hast du das empfunden? Sie ist Schriftstellerin und in dem Moment, in dem sie sagt, hier, ich komme aus New York City und schreibe ein Buch.
Ja. Später machen sie auch noch lustig über das, was sie geschrieben hat und so. Und also das, abgesehen davon, dass da ja sehr hübsch ist da in dem kleinen Häuschen, an dem Flüsschen und all das. Also auch später, wenn man Johnnys Frau trifft, hat man also spätestens dann das Gefühl, also in der Gegend möchte es eigentlich nicht irgendwie mal seinen Urlaub machen.
Egal, das ist seine Frau, ne? Ich habe es nämlich auch so wahrgenommen, weil im Abschaum wird sie geführt irgendwie als Frau an der Tankstelle und ich dachte, okay, also irgendeine Frau an der Tankstelle, aber das ist doch seine Frau, oder?
Ja, natürlich.
Ich habe es auch so wahrgenommen, ja.
Ja, genau, ne? Die Tochter, den Sohn sieht man ja auch von Weitem zumindest und sie schimpft dann ja über die beiden anderen Kumpels des Tankstellenwarts. Tankwart?
Was auch immer. Ja.
Ich kann heute Abend gut reden.
Das ist okay. Geht mir absolut genauso. War eine harte Woche. Jede Woche dieser Zeit ist eine harte Woche. Immer kommen wir da raus.
Und mit Filmen dieser Art wird es ja nicht besser.
Wir haben aber nicht letzte oder vorletzte Folge auch schon angeteasert, das wird mal besser. Aber es dauert anscheinend doch noch ein bisschen länger.
Lügen. Wir verbreiten hier nur noch Lügen. Ja. Richtig, du hast natürlich völlig recht. Wir kennen die meisten Schauspieler von gar nirgendwoher. Was seltsam ist, weil wenigstens hier der Richard Pace, der als Matthew Duncan aufgeführt wird, Matthew Lucas Duncan, glaube ich.
Tatsächlich? Wow.
Ja, ich glaube, wenn er sich vorstellt, ich glaube, mich in den Sinn zu können, dass er sagt, er heißt Matthew Lucas. Und dachte bei mir, noch zwei Namen hat die Apostel zusammen. Also,
Matthew ist der Nerdige in der Gruppe, muss man dazu sagen. Ich konnte mir den Namen auch nicht merken, aber Matthews Namen wird sehr, sehr häufig erwähnt.
Richtig. Nerdig, ja. Er wird gerne mal mit dem R-Wort benannt. Mhm. Man weiß nicht so ganz genau, was er hat, aber
ich glaube, er hat gar nichts. Er ist einfach nur nicht so viril und super maskulin wie die anderen.
Ja, das mag auch durchaus sein, ja.
Ekelhaft einfach sind. Die sind ja alle ekelhaft. Das ist ja auch irgendwie um nochmal dieses Wort zu gebrauchen, was du gerade schon in den Mix geworfen hast, kathartischer an diesem Film. Es muss einem um kein Leid tun.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, sie haben alle nur sehr bedingt Charakter, das ist richtig, aber sie sind sie sind Typen und sind halt irgendwie, jeder ist ein eigener Typus, wie man ihn schon in irgendeiner Form, glaube ich, jeder von uns mal irgendwann getroffen hat und nie gemocht. Mhm. Ja, und die vier kommen nun zusammen und sind eigentlich von vorne bis hinten bis zum Ende des Films eigentlich nur widerlich.
Wieso ist Jennifer dort? Ich meine, klar, Ruhe und Abgeschiedenheit, um ihren Roman fertig zu schreiben, aber das Jahr ist 1978 und viele dieser legendären oder quasi legendären Menschen werden in der Wildnis vergewaltigt. Filme, die existierten damals das schon, oder Menschen werden auf dem Land vergewaltigt. Frauen werden auf dem Land vergewaltigt, aber eben auch mal Männer wie in Deliverance. Wieso fährt die dahin, habe ich mich gefragt tatsächlich. Klar, es ist eine filmische Konvention, aber der Film ist sehr gut darin, einfach auch durch die Art der Inszenierung, die das Ganze auch als so logisch konsequent erscheinen lässt, was sie da macht. So, sie ist eine befreite junge Frau, sie ist eine Intellektuelle, sie kann eben was, sie ist emanzipiert, sie ist autark, sie geht ihren eigenen Weg. Der erste Eindruck ist immer so, wieso ist sie dort? Wieso ist sie da tatsächlich in diesen Wäldern in New England? Und dann, aber ihr Auftreten macht es unglaublich glaubwürdig, dass sie da irgendwie hinpasst in diese Situation, dass sie sagt, neben mir kann keiner was. Kann ja sein, dass da anderen Frauen in den dunklen Wäldern New Englands irgendwie nachgestellt wird von irgendwelchen Hinterwäldlern, aber nicht mir. Ich, Jennifer Hill, stehe darüber.
Ja, sie hat diese Präsenz, ne?
Ja. Und ich meine das durchaus positiv. Nicht im Sinne von, ist ja selber schuld, hätte ja nicht mal so einen kurzen Rock tragen müssen. Also.
Ja, was ihr Johnny ja gegen Ende dann irgendwann mal sagt.
Ja, der Klassiker. Ja. Der Schweinepriester, Klassikerspruch.
Widerlich. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Die Camille Keaton macht eine sehr, sehr gute Figur in ihrer Rolle. Und zwar ehrlicherweise in jeder Situation, weil es ist wirklich, muss nicht leicht für sie gewesen sein, denke ich mir. das so zu spielen und im selbst wenn wir davon ausgehen, dass eben diese ganzen Sachen logischerweise gestellt sind und da halbes Kamerateam irgendwie dahinter steht und das alles abgesprochen ist und so weiter und so fort. Aber trotzdem, es sind ja echt harsche Szenen, in denen sie eben im kompletten Mittelpunkt steht und im da kommt nämlich auch zum Beispiel der Punkt, wo ich sage, es ist eigentlich kein richtiger Exploitationer, weil man sieht ja alles von ihr,
ja.
Aber es ist eben überhaupt nicht in irgendeiner Form so gefilmt, als sollte es anregend sein. Also eigentlich, also es ist eben kein Bahnhofskino in dem Sinne.
Ja, ja.
Anders als, weiß ich nicht, keine Ahnung, bei irgendeinem Giallo, wo eine Frau irgendwie in die Brust gestochen wird, aber man vorher noch 20 Sekunden Nippel sehen darf und sowas. Ne? Also
ja.
Ja, wir sehen sie halt ehrlicherweise so ab Minute 30 etwa bis zur Stundenmarke, also mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, ja, komplett nackt, und zwar aus allen Perspektiven. Und dann wird sie eben durch den Wald geschleift und über einen Stein gezogen und es ist wirklich ganz, ganz übel. Wirklich, also ja, es muss wirklich eine echt harte Erfahrung gewesen sein für die Schauspielerin. Aber sie hat eben in allen ihren Szenen, und das beginnt halt, wenn sie da ankommt in der Tankstelle, über eben die ganzen Vergewaltigungen, und es sind ja mehrere, bis zum Ende, hat sie halt diese, sie ist ja kontrolliert in irgendeiner Form. Sich ihrer selbst sehr bewusst. Und jetzt haben wir halt diese vier Arschlöcher, die eben da eindringen. Und zwar in allen Möglichkeiten des Wortes.
Ja,
das bricht sie in gewisser Weise, aber sie schafft es eben auch aus sich selbst heraus wieder sich aufzubauen, indem sie dann eben dann ihre Rache vollzieht. Das ist schon sehr beeindruckend alles in allem.
Ich finde den Film auch rundum beeindruckend. Ich glaube, allein aufgrund der Thematik und der intensiven Darstellung werde ich niemals an den Punkt kommen in meinem Leben, zumindest nicht mehr in diesem Leben, an dem ich sagen werde, ich spuck auf dein Grab mit einer meiner Lieblingsfilme. Aber ich habe ihn jetzt zum wiederholten Mal gesehen und der Film regt mir wirklich einigen Respekt ab, von Seiten Camille Keatons, aber auch von Seiten der Filmemacher, allem voran eben Miyazaki. Das ist schon faszinierend gemacht, weil er eben sich auch ungleich zu anderen Filmen, und wir haben auch über Straw Dogs bereits gesprochen vor einigen Jahren, einen Film, den ich auch sehr, sehr schätze, aber der sich eben auch durchaus angreifbar macht, indem er eben sagt, naja, wir lassen quasi mal so einen gewissen Spielraum offen, so einen gewissen Deutungsraum und die Möglichkeit zu, dass man eben auch sagen kann, naja, da hat eben auch die weibliche Hauptrolle es irgendwie herausgefordert.
Ja, ja, die Tänzer vom Fenster rum.
Ja, und so. Genau, ja, ja. Die wusste doch ganz genau, da ist irgendwie ihr übergriffiger Ex-Freund, der ist immer noch geil auf sie und was macht sie da? Sie zieht sich irgendwie ihr BH aus vor ihm und seinen Freunden. Und deswegen eben hat auch der Film von Peckinpah durchaus, stand er damals in der Kritik, steht immer noch in der Kritik und bietet aber eben auch einigen Diskussionsstoff. Und ich finde auch, darüber kann man diskutieren, haben wir auch bereits getan. Mhm. Und ist auch durchaus gewinnbringend, einfach darüber zu reden. Wohingegen eben dieser Film, und ich würde jetzt nicht so weit gehen und Saki abnehmen wollen, dass er hier ein rein feministisches Statement auf Celluloid bringen wollte, aber der Film hier ist durchaus progressiver, indem er eben sagt, ich überlasse eigentlich hier, ich lasse überhaupt gar nicht die Möglichkeit für einen Deutungsspielraum, der sagt, naja, irgendwie hat sich es ja auch selber verbockt. Warum macht sie das einfach so? Ich habe ja bereits gesagt, die Situation ist eigentlich auf dem Papier unmöglich, aber so wie sie auftritt, so wie sie sich gibt, eben überhaupt nicht sexuell provokativ oder sonst irgendwie herausfordernd oder arrogant in irgendeiner Art und Weise. Also sie legt nichts an den Tag, von dem man sagen könnte, auf welcher Ebene auch immer, von dem man im Nachgang sagen könnte, naja, das war ja auch irgendwie, sie hat sie auch irgendwie herausgefordert. Sie macht ihren Standpunkt klar, ihre Rolle klar in diesem Szenario. Sie macht klar, was sie da will. Sie gibt diesen Männern keinen Anlass, das zu tun, was sie tun. Nicht, dass es das irgendwie entschuldigen würde, wenn das der Fall wäre. Das
möchte ich auch nicht behaupten.
Aber so sind eben auch für Exploitation-Filme oft gestrickt, dass sie eben diese Möglichkeit zulassen, dass sie sagen so, ja, also komm, das ist ja irgendwie, sie hätte ja nicht irgendwie ihren BH ausziehen müssen, wenn sie gewusst hat, dass da irgendwelche Typen im Gebüsch sitzen. Das irgendwie ja, das macht es eben auch immer so ein bisschen eklig, über diese Art von Kino zu sprechen. Und das gibt's hier eben nicht. Und wenn dann eben die Nacktheit kommt, ist sie gänzlich unattraktiv.
Ja.
Indem sie eben da irgendwie gestunden und ja, irgendwie fast gesteinigt, wollte ich sagen. Gesteinigt wird sie nicht, aber sie liegt auf dem Stein, nackert und läuft dann noch eine halbe weitere Stunde nackt rum und wird dann noch ein drittes Mal vergewaltigt. Das ist unangenehm einfach nur.
Ja, ja. Es ist eben aber auch, es ist eben auch eine sehr, sehr grenzwertige Erfahrung für mich als Zuschauer. Mm, total. Wir haben ja nun schon wirklich mehrfach über Filme dieser Art geredet und meistens finden wir Wege, über andere Aspekte des Films zu reden. Hier bleibt uns gar keine andere Möglichkeit, als genau darüber zu reden, weil es einfach der Großteil des Films ist. Wir reden hier wirklich von etwa 40 Minuten, bei einer Stunde 40 Minuten. Es wird immer schlimmer, es wird immer schlimmer. Wirklich von Sekunde auf Sekunde. Ich konnte einfach auch irgendwann nicht mehr. Ich dachte so bei mir, nee, ey, selbst, also ernsthafterweise, ich bin normalerweise niemand, der auf Jumpscares wirklich reagiert. Mhm. Ja, aber wenn sie nach dem Telefon greift, um nur endlich die Polizei zu rufen, und dann eben, ist es Johnny, ich glaube ja. Mhm. Auf jeden Fall einer von denen dann eben mit seinem Stiefel halt das Telefon wegtritt, man hat von denen vorher gar nichts mitbekommen, bin ich tatsächlich hochgeschreckt. Ja. Und gleichzeitig dachte ich so bei mir, das ist so verfickt unfair. Das ist einfach, das ist so gemein, ganz schlimm, können sie die nicht endlich in Ruhe lassen? Es ist ganz. Ja, übel. Übelste Nummer. Ja, wie gesagt, deswegen, ich glaube, nach einer Stunde und fünf Minuten muss echt Pause machen. Es ging einfach echt nicht mehr. Ich krieg das nicht auf die Reihe.
Es ist natürlich auch, also mir kam schon, wenn man das jetzt auch mal so in filmhistorischen Kontext, diese Art von Subgenre des Rape and Revenge Film einordnet, oder zumindest innerhalb, also der Reihe, der Klassiker dieses Subgenres, fühlte sich schon so ein bisschen an, als wollte Sarki da noch mal einen draufsetzen auf das, was Straw Dogs 6-7 Jahre zuvor gemacht hatte, der auch neben eben der fragwürdigen weiblichen Hauptrolle vor allem deswegen auch quasi legendär war, so als Exploitationer dafür, dass eben sie nicht nur einmal eine Vergewaltigung über sich ergehen lassen muss, sondern eben noch ein zweites Mal vergewaltigt wird. Und das schien mir auch so ein bisschen, dass Sarki vielleicht auch ein bisschen auch da kommerzielles Kalkül, ich weiß nicht, vielleicht aber auch einfach nur so eine politische Provokation. Ich weiß nicht, was ihn da antrieb zu sagen, okay, und wir machen das Ganze jetzt 3 oder gar 4 Mal. Weil die erste Vergewaltigung ist schlimm genug.
Ja.
Die zweite Vergewaltigung, würde ich behaupten wollen, würde genügen, um dem Film so einen quasi legendären Status zu verleihen innerhalb dieses Subgenres des Exploitation, also Vergewaltigungs-Exploitation-Films. Aber da geht's ja immer und immer weiter.
Richtig.
Und richtig. Das ist wirklich schwer zu ertragen. Deswegen für mich auch unmöglich jetzt zu sagen, trotz allem Respekt, den mir der Film abbringt, ich würde ihn weiterempfehlen. Aber es ist ein Statement. Es ist ein Statement. Ich kann doch gar nicht viel mehr dazu sagen. Und weder, glaube ich, positiv oder negativ konnotiert, aber es ist eine Entscheidung.
Ja.
Und irgendwie finde ich es, also es regt mir, wie gesagt, Respekt ab, dass die so getroffen wurde in dieser Drastik.
Ja, ja, klar. Also ich hatte mir halt zwischenzeitlich, also ich habe mich logischerweise auch durchaus so ein bisschen auf die Plot-Ebene eingelassen. Nochmal, die Charakterzeichnung in dem Film ist nicht subtil oder sie ist größtenteils eben auch fast non-existent und funktioniert größtenteils einfach nur über die schauspielerischen Leistungen. Mhm. Wo ich im Übrigen unsere 4 Vergewaltiger mit einbeziehen würde, weil die sind nicht schlecht.
Ja, ja, ja.
Also alle 4, interessanterweise wirklich, ich habe echt gedacht, hier Aaron Tabor als Johnny kam mir irgendwie bekannt vor, dachte mir, hatten wir den schon mal in einem Film? Hat so ein Gesicht und hier Richard Pace als Matthew, wie viele Namen er auch sonst noch so hat, kam mir auch so irgendwie bekannt vor. Aber wie gesagt, nee.
Vielleicht also, nur, ich wollte gerade sagen, was welche Art Archetypen so diese Art von Film möglich, sind. Aber,
ja, genau, möglich. Aber wie gesagt, also es wird halt, und das war mein Punkt, es wird halt hauptsächlich wirklich über die schauspielerische Leistung, eben natürlich allen voran Kimmel Keaton, werden diese Sachen halt verhandelt. Und vielleicht auch, weil es so eine Archetypen sind, bin ich dann aber irgendwann auch auf diesen Zug halt aufgesprungen und habe gesagt, ich möchte, dass Jennifer eben nicht mehr so eine Sachen angetan werden. Mhm. Ich möchte, dass sie da rauskommt. Und als sie dann da durch ihre Wohnung kriecht und bevor eben der Stiefel aufs Telefon trifft, dachte ich aber auch für eine Sekunde, ja, aber die wissen doch, wo sie wohnt.
Ja.
Ne, was, ich meine, sie kann sie identifizieren, sie haben sich keine Mühe gemacht, sich in irgendeiner Form unkenntlich zu machen. Sie weiß, dass Johnny die Tankstelle im Dorf hat. Das geht doch nicht gut aus. Ja? Ja. Und genau darauf läuft dann eben ja auch hinaus, dass eben Matthew eben Jennifer umbringen soll und das dann eben nicht kann. was uns dann mehr oder weniger den dritten Akt halt entlässt. Ja.
Mich hat auch sehr beeindruckt, wiederum auch das jetzt, meine ich nicht so positiv, wie es klingt, aber erschreckt, wie normal das für die vier Antagonisten dieses Films, möchte ich sie jetzt mal nennen, für dieses üble Quartett ist, diese junge Frau zu vergewaltigen. Das wird ja auch niemals irgendwie hinterfragt.
Ja, kaum einer hat Gewissensbisse, ja.
Nee, überhaupt, ja, eigentlich gar nicht. Ich meine, es gibt kleine Stolpersteine, wie zum Beispiel, dass einfach Matthew kein hochkriegt vor seinen Kumpels. Mhm. Es liegt vermutlich an der Tatsache, dass er irgendwie das vor seinen vier Kumpels machen muss, als an der Tatsache, dass er sowas hat wie Gewissensbisse in dem Moment.
Ja.
Also der Film, sagen wir mal, lässt auch da keinen großen Deutungsspielraum. Also Matthew wird auch an keiner Stelle als positive Figur gezeichnet oder als jemand, der sich in letzter Sekunde noch als Retter von ja. Jennifer entpuppen könnte, auch wenn er dann am Ende den Mut nicht aufbringt, sie umzubringen. Das hat er übrigens auch mit dem Film gemein. Also dieses normalisierte Ausüben von Gewalt ohne jegliche Selbstreflexion oder Blick auf das Opfer, ja. Das hat er übrigens auch mit dem zweiten Film gemeint, über den wir gleich noch sprechen, was mich da eben auch sehr, sehr schockiert hat. Das ja. ist irgendwie, das ist, damit machen es einem auch bestimmte Filme irgendwie vielleicht auch, dann auch nochmal leichter irgendwie oder machen sich selber leichter, sowas wie klassische Thriller-Spannung zu entwickeln, indem man eben sagt, naja, lass doch irgendwie die Figuren noch eine zweite Ebene haben oder die Möglichkeit offen, dass sich das vielleicht alles doch zum Guten entwickelt oder einer der Bösewicht am Ende des Tages sagt, naja, das Opfer tut mir eben doch leid, ich kehre nochmal zu ihr zurück und helfe ihr aus der ganzen Patsche, aber dieser Film ist wirklich gnadenlos in der Hinsicht
ja,
tatsächlich.
Ja, 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 ja.
Und auch das wiederum finde ich sehr, sehr unangenehm. Aber auch wiederum regt mir das Respekt ab. Ich komme immer wieder dahin zurück. Ich sollte damit aufhören.
Nein, ich finde das absolut richtig. Weil
das ist eben, der Film funktioniert für mich auf einer, also er funktioniert schon für mich auch natürlich auf einer Bauchebene, weil mir das Ganze unglaublich ungutes Gefühl bereitet, aber vor allem für mich auf einer auf der Kopfebene als Musterbeispiel dafür, was man eben tun kann, wenn man eben willens ist, sich auf die grundsätzliche Prämisse oder Grundkonstellation eines Films, der sich eben mit diesem Subgenre abspielt, einzulassen, um dann einfach basierend darauf alles zu demontieren, womit der gemeine Bahnhofskino-Zuschauer, kein Gender notwendig an dieser Stelle, so rechnet. Nämlich, ha, okay, jetzt wissen wir irgendwie alles Bescheid, die ist im dunklen Wald, da sind diese vier Typen, jetzt zeig mir die Titten.
Ja.
Das kommt eben einfach nicht. Also die Brüste kommen, klar, die primären Geschlechtsmerkmale und die kommen auch seitens der Männer. Also man, da wird auch wirklich keiner verschont, vor allem nicht der arme Matthew, der dann irgendwie schwanzfrei baumelt, da am Baum hängen darf am Ende. Aber
ja, 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 ja.
Niemals in irgendeinem inszenatorischen Kontext, von dem man sagen kann, huhuhu.
Ja, ja, genau. Sie sind, da komme ich wieder auf mein Lieblingswort des Abends zurück, schonungslos.
Ja, ja, ja. Ja. Oh, der letzte Akt, ja.
Der große letzte Rache. Akt, die Rache, ja, ja. Ich glaube auf dem Papier der Grund, warum wir alle hier sind. Mhm. Aber ehrlicherweise das, was mich an dem Film am wenigsten beeindruckt hat.
Ja.
Unangenehm, durchaus, sicherlich. Aber ich meine, ganz ehrlich, die sind so eine widerlichen Drecksäcke, dass ich nur sehr schwer mitfühlen kann.
Sollst du das?
Ich weiß es nicht. Ich habe es eher so ein bisschen.
Ich meine, es liegt in unserer menschlichen oder männlichen Natur, dass man natürlich ein gewisses Stück mitfühlt, wenn ein Mann kastriert wird. Das
richtig,
egal wie unangenehm einem die Fresse da auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm ist. Ja. Natürlich guckt man sich das an und denkt sich, das hätte ich nicht so gerne.
Ja, das ist wohl wahr. Ich habe es tatsächlich, glaube ich, mehr so als warnendes Statement gesehen. Ne? Mhm. Aber ich sag's ja immer, wenn wir über Rachefilme reden, habe ich halt ein grundlegendes Problem, weil ich Rache halt als eine der verständlichsten Reaktionen, aber nicht unbedingt eine der adäquatesten Mittel sehe. Mhm. Und von daher ist das eben so, weiß ich nicht. Na gut, okay, aber wir befinden uns halt auch irgendwie immer noch im Genre, von daher ist es halt durchaus richtig und all das, und da geht's dann eben auch nochmal visuell richtig zur Sache in mehrererlei Hinsicht. Ich glaube, mein größtes Problem mit dem gesamten dritten Akt ist, dass es ist nicht diese Entschlossenheit, diese kühle, unterkühlte Art, mit der sie da eben vorgeht, um Rache zu nehmen. Es sind gar nicht mal die grafischen Tode der vier Vergewaltiger. Ich glaube, es ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, warum sie sowohl mit Matthew als auch mit Johnny nochmal in die Kiste muss, bevor sie umbringt. Das habe ich nicht verstanden, dass sie damit lockt. Ja, okay. Ich denke mal, das ist als gestellte Falle nachvollziehbar, weil sie ja offenkundig lange und breit darüber nachgedacht hat, wie die Typen ticken und wie sie am besten sie in eine Situation bekommt, in dem sie überwältigen kann.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt, ja.
Warum das dann eben tatsächlich postkoital sein muss, das habe ich nicht verstanden.
Ich fühle dich da komplett. Ich glaube, es hätte mich dann gestört, wenn sie den Akt gezeigt hätten. In der Art und Weise, wie es eben präsentiert wird, dass sie ihn quasi verführt oder da ins stille Kämmerlein lockt und dann eben Schnitt und das, die Sache ist schon gelaufen und er sitzt im Bad und sie steht nackt vorm Spiegel. Mm. Aufgrund dieser Tatsache, also wie es einfach gezeigt wird, nämlich gar nicht, hat es mich nicht weiter gestört. Dass es stattfindet, ja, das hat so ein Geschmäckle. Ich finde auch, der Film hat so ein paar dramaturgische Unwägbarkeiten, zuletzt eben einfach auch nur aufgrund der Tatsache, dass sie eben sich erstaunlich schnell von ihrer Tortur, die sie dadurch leiden musste, zu erholen scheint. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob der Film verrät, wie viel Zeit seitdem
vergangen
ist. 2 Wochen. Das ist nicht viel Zeit.
Nein.
Ich glaube, sie hat sogar noch die Kratzer im Gesicht, aber anscheinend schon irgendwie alles weitere ganz gut verdaut. Also zumindest so weit, dass sie sagen kann, okay, ich habe hier diesen ausgefeilten Plan, wie ich 4 erwachsene Männer um ihr Leben bringe. Und es funktioniert auch alles für sie komplett glatt, weil alle ja auch so unglaublich dumm sind und gerade raus in ihre Fallen reintappen.
Ja. Ja und nein. Ne? Ja. Nicht in allen Punkten, aber in einigen Punkten, weil wie sie halt mit Matthew im Wald pimpert, bevor sie ihn erhängt, das sehen wir ja doch relativ deutlich.
Stimmt, natürlich. Ja, sie will ihm einen Sommer schicken, den er nie mehr vergisst.
Ja. Bis an sein Lebensende, ja, das 2 Minuten später. Genau, nee.
Der kleine Tod, also der kleine Tod wird zum großen Tod, vielleicht hat das irgendwie...
Der poetischen Hand, ich weiß
nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, der Tod soll noch schwerer wiegen, die Todeserfahrung eben dadurch, dass sie in direktem Zusammenhang steht mit dem sexuellen Akt, zumindest bei ihren ersten beiden Opfern.
Richtig.
Dass sie eben aus dem Moment größte Ekstase gerissen werden mit, und jetzt musst du sterben.
Ja. Also.
Aber Matthew scheint es ja die ganze Zeit kommen zu sehen. Ich glaube, das ist der Unterschied nochmal zwischen ihm und Johnny. Johnny ist ja wirklich so, ich glaube, der hat keine Ahnung. Der denkt sich wirklich so, ja, guck mal, die Alte, da ist er wieder.
Ja, der hat's auch gefallen, die wollte das auch. Ich meine, so einen Blödsinn erzählt er ja auch.
Ja, natürlich.
Das klar. So scheint ja eben auch komplett zu ticken, ne? Aber ich bin mir relativ unsicher, ob ihr Plan, ihr ausgeklügelter, eben tatsächlich in Bezug auf, wie heißt er, Andy und Stanley?
Genau. Andy und Stanley, genau.
Genau. Wirklich so funktioniert, weil von denen wird sie ja, glaube ich, eher so ein bisschen überrascht, wenn sie mit dem Boot vorbeifahren. Mhm. Da wirkt es für mich ein bisschen eher so, als würde sie größtenteils improvisieren. Ja. Und dann empfand ich tatsächlich, sagen wir mal, den Abschluss eben antiklimaktisch, das Wort passt gar nicht in dem Zusammenhang, aber.
Klar.
Ne, also, aber der eine kriegt eine Axt in den Rücken und verschwindet aus dem Film. Und der andere, das ist dann noch ein bisschen dramatischer und zumindest darf sie noch mal ein Callback zu dem bringen, was er ihr gesagt hat. Mhm. Und so, aber es ist halt dann irgendwie, ich hatte ein Momentchen Angst und ein bisschen Sorge um den Schauspieler, weil ich mir so die Frage gestellt habe, wie haben die das tatsächlich mit dem Rotor gemacht, von dem Motorboot, weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie wahnsinnig viel Geld hatten, um das sicher zu gestalten.
Ich glaube, die haben den abmontiert vor die Rotorblätter, ja.
Ich hoffe inständig, ja.
Nee, das machen wir nicht. Du musst einfach ein bisschen Abstand halten. Und dann
taucht
unter dir jemand durch und kippt da rote Farbe aus.
Genau, aber dann ist es eben auch vorbei. Püff.
Ja. Nee, ich verstehe dich total. Es ist natürlich ungleich zum vorherigen Ablauf des Films, wo es einfach immer mehr und mehr und mehr eskaliert, ist eben der Film in seiner Dramaturgie dahingehend eher rückwärtsgewandt im dritten Akt, nämlich dass er im Grunde mit den wirklich schockierenden Highlights beginnt und mit den eher konventionellen Tötungsszenen dann aufhört, die würden für mich auch eher in generischen Actioner oder Slasher-Film passen tatsächlich. Ja. Also weil eben auch Andy und Stanley die beiden Figuren sind, die in dieser Vierergruppe relativ am wenigsten hervorstechen, also als Typen. Die haben ja auch ihre zwei, drei Charaktermerkmale, anhand derer man sie wiedererkennt. Aber federführend scheint ja Johnny zu sein und Matthew ist eben so das Sorgenkind der Gruppe. Und die beiden anderen eher so, ja, die willigen Helfer oder Mitmacher, Mittäter. Aber
sag mal, hier Stanley sticht halt darüber dadurch hinaus, dass er als einziger sie nicht vergewaltigt, aber fast zu Tode prügelt. Also offenkundig hat er halt noch deutlich größeres Gewaltpotenzial. Einfach nur um seiner selbst willen quasi. Nein, ich möchte eigentlich keine Hierarchie aufbauen davon, was wer macht, was schlimmer ist und so. In irgendeiner Form ist es die Reihenfolge, in denen sie umbringt, ist es irgendwie gerechtfertigt. Mhm. Einfach auch rein, was die Möglichkeit ihres Planes gibt, ne, praktisch stellen wir das leichteste Opfer aus der Gruppe quasi sich rauszusuchen und damit anzufangen, nämlich eben Matthew. Und den, an denen sie am leichtesten rankommt, weil sie weiß, wo er wohnt, beziehungsweise wie seine Familie tickt oder nämlich Johnny. Das passt, aber da Johnny so ein bisschen der Redelsführer ist, hätte ich eigentlich fast erwartet, dass er der Letzte ist, der ins Gras beißt.
Ja.
Weil sie sich eben auch die Filmemacher eben auch sehr viel Zeit lassen, um Matthew zu beseitigen und sie lassen sich sehr viel Zeit, Johnny zu beseitigen. Und Andy und Stanley sind halt so, werden so in den letzten 5 Minuten irgendwie abgefrühstückt. Und das ist so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also als wäre ihnen doch irgendwie gerade nochmal zum Ende ein bisschen die Luft ausgegangen oder eigentlich, als hätten sie eigentlich alles gesagt, was sie sagen wollten. Aber sie irgendwie müssen sie es auch zu Ende bringen.
Ja. Ich finde eigentlich, das ist auch ein guter Punkt, um diese Filmbesprechung abzuschließen. Weil also nicht nur denke ich, dass wir auch vieles gesagt haben, was wir sagen wollten, sondern ich glaube, weil du es gut auf den Punkt gebracht hast und ich das eben auch meine Gefühlslage war, es wäre eigentlich nicht mehr notwendig gewesen zu diesem Zeitpunkt oder man hätte das irgendwie anders angehen müssen in einer anderen Reihenfolge. Dann wiederum denke ich mir, die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Vielleicht waren es auch budgetäre Gründe tatsächlich, weil du es eben angesprochen hast, dass man eben gesagt hat, okay, vielleicht hatten sie mal irgendwie ganz großartige Pläne für das Ableben der zwei übrig gebliebenen Täter im Kopf und dann gesagt, okay, jetzt haben wir aber irgendwie nur noch einen halben Drehtag und wir haben eben dieses Boot, was machen wir jetzt?
Und es wirkt ja auch ein bisschen rund, weil eben diese Aufdringlichkeiten ja eben genau über dieses mit diesem Boot angefangen haben und so.
Ja,
und
vielleicht sind auch diese schäbigen Tode auch durchaus gerechtfertigt, weil ich meine, die ganze Art und Weise, wie die vier Typen eben inszeniert werden, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie sich eben überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, was sie getan haben. Also unmittelbar, nachdem sie dann eben da die vermeintlich im Sterben liegende da Jennifer zurückgelassen haben in ihrer Blockhütte, sieht man sie da so in einem Diner sitzen und sie reden und essen Burger und reden, als kämen sie gerade von einer Schicht in einer Geschichte in der Werkstatt. Also, vielleicht ist es auch irgendwie angebracht, dass sie eben auf so unrühmliche Art und Weise sterben.
Ja. Aber
nicht so schlimmer als die Kastrationsszene, möchte ich sagen, von Johnny. Also schlimmer für, glaube ich, den Menschen, der sie erfährt. Und auch da, man sieht, muss man auch nochmal dazu sagen, die Ideen sind auch hier oftmals krasser als die Art und Weise, wie es inszeniert ist. Also in Sachen sexuell expliziten Details spart der Film an nichts aus, aber die Gewaltdarstellung ist noch relativ zurückhaltend. Also große Gore-Effekte sind nicht zu sehen, es ist Blut zu sehen. Aber man sieht zum Beispiel nicht, wie Johnny da qualvoll verblutet. Man sieht eigentlich nur das, was am Ende von ihm übrig ist. Also
ja, ja.
Geschieht ja zum großen Teil hinter verschlossenen Türen. Aber die Art und Weise, wie es eben passiert, indem man sagt, oh, das fühlt sich irgendwie so schön warm unten rum an. Und dann merkt, oh, ich habe da meinen Schwanz in der Hand. Also sie hat seinen Schwanz in der Hand. Ja. Und er gar nichts mehr in der Hand.
Also es ist schon sehr unangenehm, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, es couldn't happen to a nicer guy. Ja, ein beeindruckendes Stück Film, aber wir hatten nicht wirklich dafür gedacht, die Stimmung zu heben.
Sehr schön gesagt. Durchaus erbaulich, stimmungshebend ist die Lektüre von Alina Fox, nicht nur des neuesten Hefts, sondern des Gesamtövres, was Daniel Gramsch da so zu bieten hat in seinem Shop. Ich hörte, da gibt es was, oder?
Ja, in der Tat, in der Tat. Der Shop ist offen, Tatsächlich werden meine
der Shop ist offen, das klingt so gut. Ja, ne?
Der Bauchladen ist offen, könnte man fast auch sogar sagen. Ach,
das Bild hatte ich nämlich gerade vor meinem geistigen Auge. Ja, ne? Und ich fände das so schön, und ehrlich gesagt, wenn du das mal machen würdest. Ich
pack noch ein Viertelpfund Käse oben drauf.
Ich fände das wunderbar. Das muss verrückt sein. Ja. Ja, natürlich.
Genau. Ja, ich muss mal nachproduzieren. Die Auflage meines Sammelbandes wird langsam dünn. Also wenn der jemand noch was haben möchte, wäre jetzt quasi eine gute Gelegenheit. Ansonsten sind natürlich die Einzelhefte alle da und ich freue mich ja wahnsinnig, die dann eben auch mal zu verschicken mit einer kleinen Zeichnung, die ich eben gerne dazu mache und noch ein paar Signaturen, so wie zum Beispiel Bastian eben auch neulich was gekriegt hat und Frank. Mhm. Vielen Dank auch nochmal hier an der Stelle, weil ich meine, mich entsinnen zu können, dass beide mir gesagt haben, dass sie Hörer sind und das freut mich natürlich auch immer sehr. Mhm. Genau, also von daher, ich freue mich immer sehr, wenn man mich unterstützt und ich dadurch die Sachen dann weitermachen kann.
Cool. Diesen Podcast können wir doch sehr, sehr lange weitermachen und eben auch die Kinder des Bahnhofskinos, wie zum Beispiel Spielfilmen, ABC des Films, Heim für Serien und vielleicht auch kommt der kleine Rat auch nochmal wieder, wir werden sehen. Ganz, ganz viel, auch die Gastformate, die Bahnhofskino Extended Edition, alles dies wird gefördert durch eure Spenden über Patreon und Steady. Vielen Dank dafür, wenn ihr da eine Partnerschaft abschließt für plus minus 5 Euro, gibt es eine ganze Menge zu gucken, unser ganzes Archiv und jeden Monat mindestens eine Bonusfolge, es gibt mittlerweile, glaube ich, weit über 60 Bonusfolgen. Also es lohnt sich. Da gibt es alleine so hinter der Paywall einen riesigen Backkatalog, den es zu hören gilt. Also immer ran. Und wie gesagt, es kostet ja jetzt, kann man das ja so sagen, im Zeitalter immer steigender Preise und größtmöglicher Inflation, nicht mehr als ein Bierchen. Also ja. Hätte ich mich vor 2 Jahren noch nicht zu sagen getraut, aber mittlerweile kann man ja sagen, kostet nicht mehr als ein großes Pilz. Also kann man sich leisten. Oder ein großer Kaffee. Macht das also gerne, fördert diese Formate über Patreon und Steady. Aber danke auch natürlich, wenn ihr eine kleine PayPal-Spende loswerdet. Auch dafür gibt es entsprechende Buttons unter bahnhofskino.com und alle anderen Wege, uns zu fördern. Wir freuen uns natürlich auch einfach über ein paar nette Worte bei Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer man ein paar Sternchen hinterlassen kann. Also Dankeschön dafür. So. Bisschen weniger belastend, aber ähnlich zynisch, nihilistisch geht's weiter mit Self-Defense, aka Siege, aka New York 1991 und wie ich gelesen habe, noch mindestens 3 weitere Alternativtitel, aber das sind so die bekanntesten. Ich glaube, jetzt kürzlich, letztes Jahr veröffentlicht wurde er in einer neuen Abtastung auf Blu-ray von Severin als Self-Defense in den USA. Und hierzulande hieß er seit jeher New York 1991 oder New York 1991. Warum eigentlich, Daniel? Können wir das nachvollziehen? Liegt das an der deutschen Fassung? Gibt es in der Synchronisation etwas, die wir nicht geguckt haben?
Ich habe die deutsche Fassung nicht gesehen. Also daher kann ich es nicht ganz genau sagen.
Die amerikanische beginnt mit der Texttafel 29. Mai 1981.
Ja, sehr, 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 sehr eigenartig. Ich finde halt interessant, dass auf diesem einem Poster Werbung, Zeitungsausschnitt oder sonst irgendwas, das so ein bisschen aussieht, als sei unser Hauptdarsteller Christopher Reeve.
Jetzt, wo du sagst, ja. Das ist auch das Kinoplakat, ja, tatsächlich.
Ich persönlich, ich habe ehrlicherweise, ich habe so ein bisschen gedacht, dass sie vielleicht in Richtung Klapperschlange gedacht haben.
Ja, John Carpenter ist nicht komplett verkehrt. Also die City-Musik hat mich sehr daran erinnert, natürlich. Auch, dadurch, dass es inhaltliche Parallelen gibt zu sowas wie Assault, beziehungsweise das Ende, wie er auch hierzulande hieß, aber eben auch anderen so Street-Gang-Besetzungs, eben Siege-Film, wie auch dieser Film ja als Alternativtitel heißt, ja. John Carpenter ist ja nicht meilenweit weg, genau. Aber es ist eine kanadische Produktion, muss man sagen. Und auch nochmal ausdrücklich hier benannt Halifax als Schauplatz des Geschehens und eben nicht New York.
Ja. Sieht doch nicht aus wie New York.
Sieht doch nicht aus wie New York. Und noch ein weiterer Faktor, der eben New York 1991 so als Titel so unmöglich macht, ist, also ich meine, klar, das ist verkaufsfördert, ist mir schon klar, ist eben, dass er historisch sogar ganz exakt eingebettet werden kann in die kanadische Polizeigeschichte, nämlich in den Rahmen dieser Polizeiproteste im Frühjahr 1981 in Halifax, wo eben Cops auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir mögen nicht mehr.
Richtig. Und er ist eben, weißt du, ein Film, der 83 rausgekommen ist, mit dem Titel 1991 zu versehen, tut ja quasi so, als würde es irgendetwas Zukunftsgerichtetes haben. So in nicht allzu ferner Zukunft. Ja, aber der Film hat ja überhaupt, ist dermaßen kontemporär, dass also, weißt du, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich habe es irgendwann einfach ignoriert. So.
Ja, Max Grüniger, unser lieber Hörer, hat uns den Film empfohlen vor 2 Jahren. Deswegen sind wir auch auf langen Umwegen, auf späten Wegen hier zu diesem Film gelangt. Also unter anderem auch auf anderen, auch aufgrund anderer Gründe, aber dazu vielleicht später mehr oder auch nicht. Egal. Markus, klär uns doch bitte auf. Schick uns eine Mail. Du hast die deutsche VHS-Fassung gesehen. X-mal hast du mir gemailt. Also sag mal, warum heißt der Film New York 1991? Wir konnten es uns aufgrund der, auf Basis der englischsprachigen Fassung nicht erschließen. So. Wolverine hat bei der UFDB geschrieben. Nach Snicked. Beginn.
Hm? Du sagst Wolverine, ich sag's nicht.
Ich habe keine Ahnung. Habe ich irgendeinen Comic nicht gelesen?
Das ist das Geräusch, was seine Krallen machen, wenn sie rauskommen.
Es tut mir leid, Anja.
Schneid's raus.
Ich bin eine ständige Enttäuschung für dich. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Geh zurück zu meiner Mutter.
Wenn ich an Wolverine denke, denke ich nur an Hugh Jackman oder nichts anderes. Also. Das, ja.
Vielleicht sollte ich einfach so eine Witze lassen.
Ja, ist alles
gut. An einem Abend wie diesem ist das aber das Einzige, was mich irgendwie halbwegs bei der Stange hält.
Okay. Wolverine, nicht der echte Wolverine, schreibt, nach Beginn eines Polizeistreiks in New York bilden sich illegale Gruppen, die ihre eigene Auffassung von Recht und Gesetz durchsetzen wollen. Eine von einem gewissen Cape durchgeführte Abteilung. Ist der Cape oder Cage? Ich dachte, der
Cape.
Der ist tatsächlich Cape, ja, stimmt. Die sich New Order nennt, die neue Ordnung nennt, dringt in eine homosexuellen Bar und ermordet kaltblütig den Barkeeper. Alle Augenzeugen des Verbrechens werden anschließend auf brutale Weise umgebracht. Daniel, sagen sie mal, ne? Also nicht Daniel, sondern Daniel.
Daniel,
ja. Ja, ist der einzige, es gibt einen Daniel und es gibt einen Patrick hier in diesem Film. Das ist ja sehr sympathisch. Ist der einzige, der sich in halsbrecherischer nächtlicher Flucht vor den Verfolgern retten kann und einem kleinen Wohnhaus bei dem jungen Horatio Zuflucht findet. Warum der jung ist, weiß ich nicht.
Nee, ich hab mal durchgerechnet. Ich glaube, der war 38, der Schauspieler.
Also er ist zumindest älter als Daniel. Also.
Ja.
Aber gut, Wolverine. Vielleicht mochte Wolverine dann einfach. Horatio ist fest entschlossen, Daniel vor den Gewalttätern zu schützen, als sie seine Auslieferung verlangen. Eine Belagerung beginnt, in deren Verlauf Horatio, seine Freundin Barbara, deren blinder Bruder Patrick und ein Nachbar nicht nur alle Erstürmungsversuche abweisen, sondern auch die zum Äußersten entschlossenen New Order-Leute Mann für Mann zur Strecke bringen. So habe ich jetzt in Gänze vorgelesen, ist ziemlich lang dafür, dass in einem Film gar nicht so viel passiert auf der Handlungsebene. Mhm. Heißt aber auch nicht, dass der Film langweilig wird. Ich bin ganz dankbar dafür, dass er die interpersonellen Beziehungen hier so ein bisschen aufgeschlüsselt hat, hier Wolverine, weil der Film macht es einem damit so ein bisschen schwer, oder hat es mir ein bisschen schwer gemacht. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was Patrick und Steve da genau zu suchen haben, weil Patrick ist genau der blinde Bruder von Barbara.
Ja.
Aber Steve ist, glaube ich, einfach sein Kumpel, ne?
Richtig,
und der ist auch blind.
Genau, ne, die gehen beide auf eine Schule für Blinde. Ja. Genau.
Wo Blinde eben hingehen, zur Blindenschule, ne? So.
Ja, weiß ich.
Das war ein Witz, das war ein ganz schäbiger Witz.
Ja, ziemlich, ja.
Ich habe so Menschen, blinde Menschen in meinem Bekanntenkreis, ja, die gibt's. Hallo Leute, verzeih mir das.
Eieiei.
Ich habe jahrelang im Bereich Inklusion gearbeitet, glaub mir das einfach. Ich bin ein netter Typ. Menschen mit Behinderung wollen genauso behandelt werden wie alle Menschen.
Natürlich.
Man will, dass man schlechte Witze über sie machen.
Jeder hat das Recht, verarscht zu werden, du hast völlig recht. Genau, nein, aber jedenfalls, deswegen erzählen sie sich auch gegenseitig, dass sie langsam mal nach Hause müssen. Irgendwie in ihr Studentenwohnheim oder sowas in der Richtung.
Auch das ist eine Entscheidung, diese zwei Menschen blind zu machen. Das hätte ja nicht sein müssen, aber ich finde es gut.
Richtig, also sagen wir mal, es hat damit natürlich, also es hat ja auch auf der Plot-Ebene hat das ja auch durchaus einen Grund, warum einer zumindest, also der länger im Film drin ist, eben auch
blind
wäre, genau. Genau, aber es ist eine Entscheidung, eine interessante Entscheidung. Es ist auch eine interessante Entscheidung, warum eben das eine Gay-Bar ist und eben kein. Es hätte auch eine andere marginalisierte Gruppe sein können, beispielsweise. Ne? Von daher, na gut. Was ich interessant finde, ist, dass hier Patrick und Steve, also die beiden blinden Schauspieler, beide, also Jack Bloom und Keith Knight, beide in Meatballs.
Stimmt, ja. Ich dachte auch, ich kenne die irgendwoher, habe ihre Namen gegoogelt und dachte, ach, stimmt, daher. Ja, sehr schön. Ja, ja. Kanntest du irgendjemand anderen aus dem Film, aus dem Cast noch, aus anderen Produktionen? Ich habe mich ein bisschen schwer damit getan. Also Cape durchaus.
Ja, Doug Lennox.
Ja, hat er wirklich so ein Charaktergesicht, aber auch nicht in dem Sinne, dass ich sage, ach, das ist genau der aus dem und dem Film, sondern eher so dieses wirklich auch relativ belastbare Bauchgefühl in dem Fall. Den habe ich bestimmt schon 100 Mal irgendwo anders gesehen und ich kann ihm trotzdem keinen einzigen Film oder keine einzige Serie 100%ig zuordnen.
Ich hab durchgelesen und dachte immer, ach, der war in X-Men, ach, der war in
Police Academy 3.
Ja, ja, und ich habe, ihr Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, die Serie und so, und ja, okay, aber, also nein, es ist eher so ein ach, das Gesicht. Mhm. Ja. Gleiches ging mir im Übrigen mit dem Mann ganz am Anfang, dessen Auto geklaut wird. Ich auch dachte,
den
kennst du doch. Aber,
ja. Der Film hat sowas, er hat sowas komplett Unamerikanisches. Ich kann den Finger nicht drauf legen, aber es gab eben so bestimmte, es gab so Figuren wie eben Cape, der dieses fast britisch-aristokratisch gefärbte Gesicht hat, irgendwie mit dieser großen Nase, strengen Augen, sehr, 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 sehr kantigem Haarschnitt, ich weiß nicht. Es gibt auch diese Szenen zu Beginn, es wirkt so unamerikanisch einfach.
Ja.
Deswegen auch hier New York, no way, die Leute sind doch alle viel zu lässig, viel zu gut drauf, also irgendwie auch viel zu nett tatsächlich, bevor die Faschos dann kommen und hier die Gay-Bar eindringen. Aber.
Richtig. Auch die Punks, die dem Mann, dessen Namen mir nicht einfällt, die wirken eben auch nicht wie Punks aus amerikanischen Filmen.
Die sind super nett.
Und sie sehen aus wie Punks, verdammt noch eins, und nicht irgendwie wie das, was eben wir Amis sich darunter vorstellen normalerweise.
Ja.
Und sie sind halt super nett, du hast völlig recht. Sowieso, ich fand, also der Film macht eine gute Figur gleich zu Beginn. Sieht recht knuffig aus und hat eine gewisse Grundlässigkeit, auch wenn eben hier Chester irgendwie am Seil neben seinem Motorrad hängt und all das und ein paar blöde Witze reißen und so. Alles irgendwie ganz, ganz, ganz süß und knuffig. Aber dann springt der Film halt er verlässt unseren Hauptdarsteller für dann mindestens 20, 25 Minuten.
Richtig, ja. Und
danach sind wir dann halt vor allem mit Goose, gespielt von Jeff Pustil.
Ja, das ist mein Name.
Pastor?
Ja.
Pustil? Wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir bei ihm und dürfen miterleben, was für eine, was wie eine dumme Sau er ist. Und sie lassen keine Gelegenheit aus. Er darf wirklich keinen einzigen Satz sagen, ohne dass man irgendwie denkt, ach nö, Alter, reicht doch jetzt, oder? Aber nee, es reicht nicht und es reicht bis zu seinem Abgang nicht.
Mhm.
Und er darf seine Frau triezen und einen Tobsuchtsanfall bekommen und dann mit dem klassischen besten Kumpel, der gleichzeitig der widerlichste Mensch der Welt ist, abziehen.
Ja.
Und so und denkst dir, na, was für ein Gespann.
Ja.
Und dann sind wir eigentlich auch schon der Gamer.
Ja. Ich habe mit dem Film alles in allem kein großes Beef. Ich hatte wirklich Spaß mit dem. Ich bin froh, dass wir ihn geguckt haben, tatsächlich. Ich mag auch diese Art von Filmen. Und wir haben ja auch über einige Filme dieses Schlags auch bereits hier gesprochen. Und ich glaube, wir waren immer relativ irgendwie wohlwollend bis begeistert, wenn es um solche Stoffe ging. Belagerungsstoffe, Gangstoffe. Das ist immer für einen guten Filmabend gut. Jeff Pustil, oder wie auch immer ausgesprochen wird, mal ausgenommen. Ich fand ihn jetzt nicht komplett verkehrt, aber seine Figur wird unglaublich viel Platz zu Beginn eingeräumt. Er ist wirklich front and center, bis eben Cape so als der ältere Herr im Hintergrund der Strippenzieher auftaucht, dass er eben der Anführer dieser New Order Fascho Gang. Und er wirkt ab eher, du hast eben Meatballs erwähnt, weil eben Keith Knight und Jack Bloom da mitspielen. Er wirkt da wie aus Meatballs gefallen. Also ich kann ihn nicht ernst nehmen. Er ist da wirklich so ein Widerling, so ein ekliger, irgendwie bei jedem Satz Spucke im Gesicht des Gegenübers verteilender Typ.
Ja.
Auch intellektuell nicht auf der Höhe. Ich wünsche, sie hätten einfach eine bedrohlichere Type besetzt.
Ja.
Wobei das ja auch wiederum gut ist, weil ich wusste gar nicht, was bei dem Film innerlich auf mich zukommt. Und ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, als dann eben der Film die Entscheidung macht, so, genug von Horatio und Chester, jetzt wenden wir uns mal hier Goose zu. Und in dem Moment wusste ich nicht, dass der Film einfach 20, 25 Minuten jetzt Goose von nicht von der Seite weichen würde. Da war ich schon überrascht davon, was da kommt. Weil ich dachte, okay, ja, hier der getriezte Ehemann, der irgendwie bei seiner Frau irgendwie, der unter Pantoffel steht oder unter Nudelholz, wie auch immer, und der irgendwie gefrustet ist von was weiß ich. Also ich wusste einfach nicht, wo es hingeht.
Ja.
Und als er dann anfängt, sich seinen selbst gebastelten Knüppel dazu zu zimmern in der Werkstatt, also in seiner Garagenwerkstatt, dachte ich mir, was jetzt? Also der Film hat mich echt überrascht mit dem, wo er hinging. Und 10 Minuten später sieht man eben, wie Leute exekutiert werden in einer schwulen Bar. Und ich dachte, na holla. Also irgendwie gerade noch bei Goose auf dem Sessel so, das Leben ist kacke, alles doof. Und jetzt die Cops auch noch, also die blöden Punks da draußen. Irgendwie 10 Minuten später sehen wir eben, wie quasi da quasi Nazis sich durch den Halifaxer Club-Untergrund morden.
Ja, total.
Sehr krass.
Es ist,
Also ich witzle, aber es hat mich echt schockiert. Ich fand die, also wenn Cape da durchgeht und die alle abknallt, ich fand das gruselig.
Ja, war's auch. Ich meine, ich fand auch die allein schon die, sagen wir mal, die, also Cape ist ja so, ist ja da sehr klinisch, geht er ja davor. Sieht auch nicht aus, als würde er das zum ersten Mal machen. Mhm. Die anderen Jungs, die dann ja später bei der Belagerung halt mitmachen, deren Bedrohung ist einfacher in irgendeiner Form, aber eben nicht weniger brutal. Also diese Vorstellung, dass die da reinkommen in die Kneipe und wahllos. Ich fand diese gesamte Szene, boah, ey, ne? 1983, 2023 ist nicht weit weg. So viel hat sich nicht geändert. Das fand ich halt ehrlicherweise ein sehr, sehr unangenehmes, eine sehr unangenehme Erkenntnis. Auch sowieso, was gerade halt Goose da eben erzählen darf, eben, was ich, keine Ahnung, dass das alles unnatürlich sei und jetzt ihre neue Ordnung und so. Ich dachte so bei mir, meine Fresse, das klang wie eine Trump-Rally.
Es ist gruselig, weil er eben auch, ich finde die Rhetorik ist ganz interessant, weil er ja tatsächlich, ich glaube, er sagt die üblichen diskriminierenden Schimpfwörter auch, aber er sagt auch eben oft ganz harmlose Sachen, betont harmlose Sachen, Sachen, die man eben auch genau bei in Politikersprech am rechten Ufer wiederfindet, irgendwie you homosexuals, you homo boys oder so, special boys oder, also er umschreibt das so in einer Art und Weise, die nicht hardcore diskriminierend oder kränkt ist, aber die eben ganz eindeutig zur Sprache bringt, das, was ihr tut, ist wieder natürlich. Und die gehört er einfach nicht hin. Deswegen eben auch ganz klar dieses, in jeder Kritik, die ich hier gelesen habe, heißt es irgendwie die Fascho-Jungs und die Fascho-Gang und genau das sind sie eben auch. Das ist einfach eine Gang, die nichts toleriert, außer quasi weißen Vorstadt-Daddies mit Knüppeln. Das ist so das einzige Männerbild, was dieser Film oder diese Gang da akzeptiert.
Ja, total. Ich meine, allein auch der Name New Order verweist ja auch sehr, sehr deutlich da halt schon.
Ja,
aber ich fand das eben auch, bevor eben, sagen wir mal, der Anführer da hinkommt und dann eben, wie ein Exekutor eben da vorgeht. Ich fand eben diese ganze Szene auch sehr, sehr bedrückend und sehr, eklig nah an der Realität einfach,
muss ich sagen. Ja, natürlich, klar. Ich meine, wir haben ja auch die diverse Terrorakte gerade in den USA bezeugt in den letzten Jahren in diesem oder ähnlichen Kontexten und das macht es natürlich auch nochmal extra bedrückend. Ich fand tatsächlich auch das Auftreffen von Cape nicht so sehr erschreckend, weil seine Figur unglaublich viel hergibt. Er bleibt ja einfach auch so der mysteriöse Mann im Hintergrund, bis er eben am Ende des Films mehr in den Vordergrund tritt, eben auch als wirklich Aggressor, der wirklich mit seinen nackten oder fast nackten behandschuhten Händen eben auf seine Opfer losgeht. Und am Anfang ist er eher der
Drahtzieher. Quasi so,
der Drahtzieher, genau, der hat die Drecksarbeit am Ende macht, aber das alles immer in einem sehr, sehr, fast schon klinischen Kontext, wie du es gerade umschrieben hast. Aber es gibt dem Ganzen eben so ein Kalkül, was ich am Anfang nicht in dem Film sehe, wo man denkt, naja, gut, die sind eben alle sehr, sehr emotionsgeladen und gerade sehr aufgebracht, warum auch immer, weil sie sich in ihrer Männlichkeit oder Spießigkeit oder was ich bedroht fühlen. Aber das ist alles so unkalkuliert und ungeplant. Bei nächster Gelegenheit stolpert die über ihre eigenen Füße. Dann kommt eben so eine Figur wie Cape rein, die eben zeigt, oh nee, da steckt ein System dahinter. Das sind Leute tatsächlich, die das Ganze orchestrieren, offensichtlich.
Richtig, genau. Und das empfinde ich natürlich auch als schrecklich, aber erschreckend, aber eben wirklich richtig. Was ich glaube, was mir so nahe geht, ist halt einfach der pure Hass. Aber schlimmer noch, die Freude am Hass.
Ja.
Die Helfershelfer und Caves Stiefelecker da halt zutage bringen und wie vielleicht aus irgendwie persönlichem Frust geboren oder was auch immer und dann wird halt das nächstbeste Opfer genommen, aber eben einfach das. Weißt du, ich hatte letzte ich hatte letzte Woche mal wieder einen Rocky Horror Auftritt und es war Halloween und ich habe natürlich wieder in meiner Unterwäsche irgendwie draußen vom Kino gestanden und es ist schon erschreckend, was man für Blicke bekommt.
Ja.
Von Leuten, die vorbeigehen, die es eben nicht verstehen und die, aber es ist, während das Publikum selber das natürlich feiert und das ist auch der Grund, warum wir es alles machen, weil es eben auch Spaß macht und sowas, aber eben das Unverständnis von Leuten, die ja also eben mit nichts zu tun haben, kann eben auch sehr schnell umschlagen. Hm. Was vermutlich auch dazu führt, dass ich vermutlich in meinem Kostüm nicht in der U-Bahn fahren würde.
Ja, das ist richtig. So weit sind wir doch nicht, Daniel. Gib der Welt noch 10, 15 Jahre vielleicht.
Aber das ist genau mein Punkt. Ich meine, ich habe jetzt hier Self-Defense nur wenige Tage danach gesehen. Und ich glaube, deswegen hat mich das auch gerade so ein bisschen stärker berührt, als sonst es vielleicht getan hätte. Aber deswegen sage ich halt auch, da liegen eben 40 Jahre zwischen, aber so wahnsinnig viel hat sich nicht geändert.
Ich möchte nicht ganz so kultur- oder gesellschaftspessimistisch sein, aber da könnte was dran sein tatsächlich. Und natürlich, wenn man sich irgendwie noch regelmäßig in sozialen Netzwerken oder bestimmten sozialen Netzwerken Twitter bewegt, kann einem dieser kulturelle Clash, der immer noch, diese kulturelle Spaltung, die immer noch allerorten vorherrscht, irgendwie noch viel deutlicher spüren. Und ich glaube auch, dass da sich gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat. Und ich möchte es auch nicht irgendwie schwarz malen und sagen, dass uns solche Szenarien, wie sie dieser Film zeigt, so oder so ähnlich nochmal bevorstünden oder irgendwie zum regelmäßigen Alltag demnächst gehören dürften. Also zumindest nicht in unseren Breiten, aber ich würde es auch nicht komplett ausschließen, weil es eben, weil der Film eben auch so nachvollziehbar macht, wie diese entstehen.
Und ja.
Da möchte ich auch nochmal darauf zurückgreifen, auf diesen Überraschungsmoment, den mir der Film bereitet hat. Ich fand es im ersten Moment etwas irritierend, weil ich auch dachte, ich will mit Goose, beziehungsweise dessen Darsteller auch gar nicht so viel zu tun haben, weil ich auch seine Performance fragwürdig fand, weil er eben so unbeholfen und auch dümmlich wirkt. Dann wiederum, als der Film so weiter voranschritt und ich eben merkte, die sind alle so, diese Schergen von Cape. Das sind alles im Grunde Typen, die könntest du dir vorstellen, auch in so einem ganz spießigen Szenario, irgendwo geblühten und verstuckten Altbauwohnungen im Prenzlberg, genauso wie in einem Suburb von eben Halifax oder sonst wo. Das sind alles Leute, die könntest du dir auch in einem richtig schönen, spießigen, spießbürgerlichen Kontext vorstellen und die würden da auch irgendwie funktionieren. Hat mir das nochmal mehr Angst bereitet. Und da wiederum fand ich es dann, ich bin erst relativ spät auf den Trichter gekommen, habe ich gemerkt, oh, der Film ist gar nicht so ungeschickt darum, darin mir eigentlich zu sagen, weißt du, die Gefahr, das sind nicht die Punks, die du am Anfang des Films siehst, die sind richtig nett. Die sehen aus wie die Class of 1984, aber die sind eigentlich wie die kleinen Strolche, nämlich nicht mehr, nicht bedrohlicher. Die wahre Bedrohung, die sitzt dort.
Ja, und das,
da wo du sie nicht erwartest.
Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Punkt, der hier Siege von Assault on Precinct 13 trennt.
Ja, ja.
Dass eben hier nicht die, also, ne, bei Carpenter ist es halt die Polizei, die allein gelassen wird, quasi. Und da kommen die ganzen unterprivilegierten Gangs aus dem Ghetto und machen den Laden frisch. Und hier ist halt die Polizei nicht da und nicht, dass eben auf einmal das Gesocks rauskommt, sondern eben die vermeintlich Aufrechten, und vor allem Betonung auf Rechten, Bürger eben auf einmal glauben, jetzt könnten sie die Sau rauslassen. Das finde ich natürlich schon einen interessanten Punkt. Das ist aber auch durchaus ein politisches Statement und eins, das ich durchaus schätze. Also fand ich einen interessanten Ansatz. Nun weiß man natürlich, man erfährt ja auch nicht, was Horatio, Barbara und Chester eben tatsächlich so tun. Aber sie wirken halt, ist auf jeden Fall intelligenter, wenn nicht auf jeden Fall intellektueller als eben die Angreifer. Sie wirken sozialer, sie sind im Verbund, sie kümmern sich umeinander und man erfährt halt so ein kleines bisschen, wie halt der Bruder, der eben mit seinem Kumpel da in die Blindenschule geht und sie versucht aufzuhören zu rauchen und Chester hat eben auch so welche Dinge am Laufen und bastelt und Zeugs und so.
Das war mir das Liebste übrigens im Film, also auf Seite der Good Guys oder guten Mädels und Jungs war eben die Tatsache, dass Barbara die ganze Zeit so ein nervöses Wrack war, aber nicht nur aufgrund der Bedrohungslage, sondern eben auch aufgrund der Tatsache, dass sie versucht aufzuhören zu rauchen, dass sie irgendwie sich auch die ganze Zeit mit Horatio und so kabbelt. Ja. Das hat mir echt sehr gut gefallen, weil die haben ja genauso wie die Bad Guys im Grunde keine Hintergrundgeschichte. Die haben so gut wie kein Innenleben, außer eben das, was wir da sehen, diese 90 Minuten. Und deswegen fand ich es auch sehr, sehr, war ich sehr dankbar dafür, dass ihnen eben so kleine Charakterzüge gegeben wurden, wie diese Nikotinsucht und diese Streitereien zwischen Horatio und Barbara fand ich gut.
Genau, und dass eben auch jeder ein bisschen was zu tun bekommt, ne? Dass eben Patrick eben so ein bisschen an der Wand horchen.
Womit ich nicht gerechnet habe. Ich dachte, der ist auch Kanonenfutter tatsächlich.
Aber das haben sie gut gelöst und eben wäre es, dass Chester halt so den MacGyver der Gruppe spielen darf und so. Also ein paar schöne Ideen dabei.
Nagelbombe bauen darf oder Schraubenbombe, was auch immer das
ja,
ist.
Ja, das ist, also fand ich der Film hat ein paar Haken geschlagen, mit denen ich auch nicht gerechnet habe, aber für die war ich echt dankbar, weil er ist halt, sagen wir mal, in der Phase, in der wir eben mit unseren Hauptdarstellern und den Good Guys eben wenig zu tun haben, ich fand den ja wahnsinnig spannend, ne? Also diese ganze Verfolgungsjagd von Danielle da durch die...
Die ist stark, ja.
Was ist das da? Ist das auch eine Schule, ein Konvent, ein Dorm oder sonst irgendwas in der Richtung? Ich habe nicht so richtig rausgefunden, wo er da durchgejagt wird und sich dann in der Toilette versteckt, aber ich habe da echt geschwitzt bei. Das war schon sehr, sehr, sehr nervenaufreibend und eben auch wirklich sehr, sehr gut gemacht und mit den richtigen Akzenten, wenn man denkt, so jetzt hat er es geschafft, ups, nee, da sind sie schon wieder und all diese ganzen Sachen. Wenn dann irgendwann dieses Fenster von der Toilette wieder runterklappt, da habe ich wirklich echt laut aufgestöhnt. Ich dachte so bei mir, ach du heilige Scheiße, das hat er jetzt auch nicht verdient. Alles sehr, sehr gut, sehr spannend und kompetent inszeniert und alles, was dazu gehört. Also wirklich, ich dachte mir, das ist, da war ich dann schon ehrlicherweise ein kleines bisschen froh, wenn der Film halt für ein paar Minuten so ein bisschen die Fahrt verliert. Und wie ein kleines bisschen halt dann da bei dieser Soiree sein können. Bis denn ja dann eben dann irgendwann da reingestürmt kommt und dann geht's ja eben danach dann noch recht zackig weiter.
Ich kann nicht sagen, dass ich dankbar war für den dramaturgischen Hänger so im Mittelteil. Ich fand, er hat Schwächen trotz seiner Länge. Ich möchte nicht sagen, ist er langatmig, aber er verliert so ein bisschen an Fahrt. Das mag aber auch daran liegen, also nicht, dass die Action inkompetent ist. Sie ist grundsolide. Da ist jetzt nichts Spektakuläres in diesem Film zu sehen, aber das ist alles durchaus gut guckbar. Aber es ist eben auch alles so gewohnt. Oder ich habe es zu häufig gesehen.
Okay.
Und die Figuren für mich auch einfach so ein bisschen zu austauschbar. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Futter, ein bisschen mehr Innenleben gewünscht. Vielleicht ist aber auch einfach nur die, was der Seherfahrung jetzt so ein bisschen abträgt, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit über Assault gesprochen haben. Und ich finde, ab gegen den John Carpenter-Film, der eben thematisch sehr, sehr ähnlich ist, ein bisschen andere Kräftefelde, so muss man sagen, ein bisschen andere Dynamiken, aber thematisch natürlich sehr ähnlich. Gegen den kann er eben nicht anstecken, finde ich inszenatorisch.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob er das wirklich will, muss man ganz ehrlich sagen.
Aber muss er nicht. Ich habe mich eben gewundert über einige Entscheidungen, die der Film trifft, Bezug auch auf das frühe Ableben oder auch späte Ableben einiger Figuren. Warum verschwindet Barbara so lange aus dem Film? Was macht genau Horatio da mit dem Compound-Bogen plötzlich? Woher hat er den genau? Also warum scheint die da unglaublich gut ausgestattet zu sein? Der hat er
bei Chester gefunden.
Genauso.
Genauso wie die Waffe. Aber dummerweise hat Chester nur einen einzigen Pfeil und zwei Kugeln. Was ich aber wieder cool fand.
Ein glücklicher Zufall. Ja, gut.
Ja, es ist aber alleine die Munition halt so stark einzuschränken, gibt dem Ganzen eben auch nochmal eine gewisse Dramatik. Ne? Sie können eben nicht wild durch die Gegend ballern und müssen eben sehr, sehr genau aufpassen, was sie eben mit der Munition tatsächlich tun. Und es geht ja eben auch durchaus ein bisschen schief ab und an mal.
Ja.
Ne? Wenn eben Horatio irgendwie durch das Guckloch im Badezimmer schießen will, um nur festzustellen, dass die Knarre falsch zusammengesetzt ist und so. Also der hat Momente, echte Momente. Ich finde auch überhaupt, dass dieses Haus eben offenkundig ein echtes Haus war, in dem sie gedreht haben, bietet eben auch echte Möglichkeiten, sich halt im Raum zu orientieren. Die Perspektiven sind manchmal nicht so ganz hundertprozentig gelungen dadurch, weil es keinen Platz gab, die Kamera hinzustellen. Aber es fühlt sich dadurch eben sehr, sehr, sehr bewohnt an, das Haus. Und eben auch sehr Naja, das ist auch so ein strapaziertes Wort, aber eben klaustrophobisch in gewisser Weise. Ne? Aber du weißt ja ziemlich, aber weil du eben diese Räume so gesehen hast, weißt du ziemlich genau, okay, jetzt sind sie im Wohnzimmer, dann müssen sie nur um die Ecke und da ist dann praktisch die Luke, um aufs Dach zu kommen und so. Ne? Diese, damit spielt der Film ja dann auch, wenn man eben am Ende glaubt, dass die Bedrohung gebannt ist und Cape dann aber darum turnt und wir eben genau wissen, wo die Figuren sind, während er eben die Waffen klaut, die sie eben den anderen Nazis abgegriffen haben. Und so, also das sind der Film macht echt was aus seinen Einschränkungen. Das finde ich durchaus ganz cool. Das hat mir hat das echt Spaß gemacht.
Okay, verstehe.
Das so anzugucken.
Ja, ich meine, nicht, dass ich es nicht gewertschätzt habe. Ich habe mir hier und da zwar auch gewünscht, dass der Film filmischer wirken könnte, einfach vielleicht cinematografisch noch interessanter. Andererseits hast du ja auch gerade den Grund dafür geliefert, warum er das eben nicht ist, weil er das eben gewissermaßen einer Authentizität oder einem vermeintlichen Realismus opfert. Und das wiederum ist dann ein gutes Tauschgeschäft, weil es ist gezeigt, die auch nochmal unmittelbarer erscheinen. Das ist wirklich schon cool. Wie gesagt, mich haben einfach nur die Figuren gestört und ich glaube, die etwas konventionelle Art und Weise, wie man sich gegenseitig ausschaltet, Und wenn es eben nicht der Fall war, also nicht konventionell war, habe ich mich gefragt, warum macht der Film das? Und einige Sachen haben sich eben nicht so haben eben kein für mich befriedigendes Ende gefunden, wie die Figur hier von Jeff Pustel, Goose, von dem ich sagte, ah, okay, jetzt verstehe ich, warum man da ist. Das ging mir zum Beispiel bei dem ganz anders bei dem Typen, der sich da am Ende des Films als Cop entpuppt.
Ja.
Diesem Scharfschützen, der die Nagel- oder Schraubenbombe da von ja. Chester ins Gesicht bekommt.
Auch sehr unangenehm, wo gemerkt.
Auch super unangenehm, der dann aber doch trotzdem fast erblindet, es noch schafft, Patrick auszuschalten, was ich auch immer doof finde in Filmen, wenn Figuren so einen unverdienten Tod sterben.
Ja, ja.
Einen unnötigen Tod sterben oder einen Tod, der noch nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, den sich die Figur, die mordende Figur noch nicht mehr erarbeitet hat. Also ich weiß auch nicht.
Ja, aber ich sehe deinen Punkt durchaus, aber was ich halt gut fand daran nur wiederum, dass der Film halt über einen relativ langen Zeitraum damit spielt. Mhm. Ne, weil wir eben sehen, wie er eben so langsam aber sicher zu sich kommt und sich notdürftig verarztet und dazwischen immer wieder andere Szenen und dann darf er irgendwie an seinem Gewehr rumfummeln, wo eben mittlerweile irgendwie der Sensor da irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert und wir sehen dann immer zwischendurch, was er sieht und das ist nicht viel und gleichzeitig sehen wir aber, welche Figur jetzt gerade wo rumläuft und du hast halt immer so das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, wenn der jetzt eben tatsächlich wieder abdrückt, wen trifft denn der dann?
Mhm.
Ne, ist halt einer unserer richtigen, also großen Hauptdarsteller, also Horatio oder Barbara oder Chester in Gefahr, ist es halt der Nachbar mit der Katze oder ist es eben Patrick oder erlegt er aus Versehen auf einmal Cape und so. Also ich fand, der Film hat damit schon ein bisschen gespielt und das fand ich halt tatsächlich ganz, ganz cool, mich da halt so ein bisschen rätseln zu lassen, worauf will er hinaus mit den Sachen, die er mir hier zeigt.
Okay, verstehe, ja.
Und ich glaube auch wiederum, das ist ihm durchaus gelungen. Was er denn da tatsächlich draus macht, nämlich eben tatsächlich eben Jack Blooms Figur aus dem Film zu nehmen, fand ich jetzt auch nicht so clever gelöst. Tatsächlich. Also das war mir dann ein bisschen zu abgeschmackt in irgendeiner Form, ihm dann auch noch eine lange Sterbeszene zu geben.
Mich stört es auch immer, ehrlich gesagt, wenn der Film, wenn außerhalb so, ich glaube, ich wollte gerade sagen, fallen mir Gegenbeispiele ein. Ich wollte gerade sagen, mir fällt es doch immer, wenn ein Film außerhalb eines Science-Fiction-Kontexts immer in so eine subjektive Kamera wechselt. Oder außerhalb eines Horrorfilm-Kontexts, wo das dann eben auch ein Stilmittel ist, was immer wiederholt wird und quasi auch so wie die Figur von Michael Myers dann auch quasi so als Blick des Antagonisten irgendwie dann auch etabliert. Und der Film macht das eben gar nicht. Der ist eher so, da ist eher die Inszenierung einem fast dokumentarischen Realismus geschuldet oder so verhaftet. Und dann wechselt er eben ab in diesen subjektiven Kamerablick wie beim Terminator oder Robocop. Und vielleicht hat mich das auch einfach gestört. Ich weiß es nicht. Was mich wiederum gar nicht gestört hat, eher im Gegenteil, ich wieder ganz dufte fand, Knorke fand, war hier Capes Alleingang dann am Ende, wenn fast alle anderen tot sind, bis auf eben den Scharfschützen und er zu so einer quasi Slasher-Horror-Filmfigur, Filmbösewicht spielt und darauf alle nochmal mit der nackten oder mit der behandschuhten Hand losgeht. Insbesondere das, was er da mit Barbara macht, mit an den Haaren packen, das fand ich, das sah ja, echt unangenehm aus.
Ja, in der Tat, in der Tat. Ich wollte nochmal sagen, ich fand Gooses Abgang auch nicht so andersrum. Auch das war so ein Ding, wo der Film eben damit spielte. Wer wird denn nun tatsächlich eben die elektrisierte Türklinke anfassen?
Ja, natürlich.
Na, aber dass es ausgerechnet Goose ist, ich meine, ich habe schon das Gefühl, dass der Film glaubt, dass es verdient.
Ja, klar.
Weil er so ein Dreckskerl ist, sondern weil er eben, ne, das ist praktisch die ausgeklügelste Falle und der, mit dem wir am meisten zu tun hatten von den Angreifern, darf da reintappen. Aber andererseits haben wir eben so wahnsinnig viel Zeit mit Goose verbracht. Er hätte eigentlich noch eine andere Comeuppance brauchen können, finde ich jetzt. Ne? Und das ist halt, weiß ich nicht. Ich fand es tatsächlich ganz, ganz interessant zu sehen, wie die halt untereinander miteinander agieren. Also gerade eben hier Goose und Rosie. Mhm. Ja, der einzige andere Schauspieler, den man noch in anderen Dingen gesehen hat, Richard Collins. Mhm. Hat der nicht sogar bei Star Trek mitgemacht?
Nee, es war Stephen Collins.
Okay. Ja, gut. Aber trotzdem, sein Gesicht kam mir auch bekannt vor. Mhm. Was auch immer das zu bedeuten hat. Aber wie das halt da dieses, wie da die Gruppe eben untereinander eben auch so eine Hackordnung halt hat. Also dass du offenkundig nur weil du Teil derselben Nazi-Chargen bist, nicht auch marginalisiert werden könntest. Ja. So. Genau, auf jeden Fall diese ganze Dynamik, ich fand das alles schon ganz, ganz spannend, ganz interessant, aber ich hatte eben auch so ein bisschen den Eindruck, als ob sie eigentlich, also an irgendeinem Punkt wollten sie einfach nur noch zu dem Teil kommen, den du gerade beschrieben hast, nämlich Cape als Slasher. Ja, weiß ich nicht. Also das war dann, enttäuschend ist nicht das richtige Wort. Mhm. Aber da hätte ich mir eben auch ein paar andere Sachen, glaube ich, noch gewünscht, alles in einem. Weil ich fand gerade diese Home Alone MacGyverische Herangehensweise, die fand ich tatsächlich sympathisch. Weil ich eben auch so gedacht hätte, wenn ich müsste, was würde ich hier benutzen in meinen vier Wänden?
Der Film ist von einer sehr pessimistischen Blick, von einem sehr pessimistischen Blick auf unsere gesellschaftspolitischen Zustände beherrscht. Er ist auch durchaus zynisch in seiner Tonalität und wenig erbaulich tatsächlich, obwohl das Ende eben verweist auf eine vermeintlich bessere Zukunft, wenn dieser Polizeistreik vorbei ist, nur um dann in der allerletzten Sekunde zu sagen, okay, aber die Polizisten selber sind die Bösewichter.
Ja.
Was auch wiederum,
sehr aktuelle
Perspektive ist. Das ist alles so, kann man machen, möchte ich mal sagen. Mhm. Weiter sage ich nicht. So,
Ich glaube tatsächlich, vielleicht hat man es einfach zu oft gesehen mittlerweile. Ich fand eben das Ende überhaupt nicht überraschend, zumal eben, glaube ich, in so einem halben Nebensatz der Scharfschütze, ich weiß nicht, wie der Scharfschütze hieß. Die Namen werden ja genannt, aber gut. Jedenfalls, weil der ja eben auch durchaus von wir redet, wenn er eben von den Polizisten spricht.
Ah, also ich hatte, glaube ich, genauer hingehört als ich, ja.
Ich glaube, irgendwie, keine Ahnung, der hat ja nicht viel Dialog. Mhm. Aber wie sein zweiter oder dritter Satz lässt eigentlich schon erahnen, dass er eben offenkundig ein Polizist ist.
Ah, okay.
Von daher hat es mich nicht gewundert, dass er am Ende ein Polizist ist.
Mein Satz eben wollte ich eigentlich noch zu Ende bringen mit allem vorherrschenden Zynismus. Ist das ein Film, den ich ungleich zu Ich spuck auf dein Grab mir durchaus vorstellen könnte, im Beisein von anderen Menschen zu gucken.
Und, ja, ja.
Ich glaube, den kann man auch einfach so wegsnacken, wenn man denn möchte, eben mit dem vorhin schon zitierten Kasten Bier und der Tonne Chips. Also das geht hier durchaus in dem Fall.
Tonne Chips, gibt's sowas noch?
Ich glaube, die gibt's noch tatsächlich. Ja. Krass. Irgendwo wird's sie geben. Ja. Das kommt doch nie aus der Mode.
Also wenn sich die Dorfjugend wieder trifft an der Tankstelle von Klein Klomschau oder was.
Ich fand die auch gar nicht so schlecht, außer dass die immer so ein bisschen Love schmeckten. Aber für uns Kinder war das okay, also weil als Kind ist man noch nicht so viel gewohnt. Deswegen, da isst man sowieso lieber diese Flips und diese Tonnenchips, die noch nicht schmecken. Aber
das Tolle war ja vor allem, du konntest diese Tonnen danach noch für was anderes benutzen.
Ja, natürlich.
Legosteine oder sonst was.
Mach mal, die Legosteine sind so fertig. Ich weiß nicht. Also,
wir haben das gemacht früher. Wir hatten doch nichts. Manchmal nicht einmal.
Ich hatte auch. Ich hatte tatsächlich Öldosen, also gesäuberte von meinem Opa.
Ich bin zwar Öltanks oder was?
Nee, der hatte Öldosen. Der war früher Bahner und der hat immer von der Arbeit dann so Öldosen mitgebracht und da. Okay. Die haben wir ausgespült. Die waren sehr dekorativ, aber.
Unsere Kinderzimmer waren voll von diesen Danish Cookies.
Oh, die waren auch sehr schön, ja.
Die Metalldosen. Da konnte man auch mal so schön trommeln.
Oder wie heißen diese lilanen Dosen von dieser britischen Marke?
Ah, die ja. Street. Genau, ja, diese Toffees halt, ja.
Hm? Ja, die waren auch sehr schön.
Ja.
Schreibt uns eine Mail mit dem korrekten Namen und erklärt uns, warum dieser Film in Deutschland New York 1991 heißt. Das geht vor allem an dich, Markus. Danke nochmal für den Filmtipp und guter Film, bitte angucken.
Ja, mir hat er auch viel Spaß gemacht tatsächlich. Und auch du hast natürlich völlig recht, dass die pessimistische Weltsicht ist wiederum nicht unbedingt das Allererbaulichste diese Woche für mich gewesen. Aber zumindest habe ich danach nicht die ganze Gesellschaft gehasst.
Nächste Woche wird es ja erfreulicher tatsächlich. Ich glaube, wir machen etwas leichtere Kost. Actionreich wird es dennoch.
Ja. Also
sag mal, wohin es uns nächste Woche zieht.
Zieht es zum einen ins Jahr 2002. Das ist tatsächlich, also damit einer der frühesten Filme, nein, aktuellsten Filme, die wir in letzter Zeit mal besprochen haben, würde ich denken. Selten, dass wir in die 2000er rutschen, durch Zufall. Ja. Aber ja, wir reden über Mindless Action mit Vin Diesel. Mhm. Nämlich über Triple X. Ja. Hat der auch einen deutschen Titel? Weiß ich nicht.
Den hast du dir ausgesucht.
Ja, bitte.
Ich bin auf alles gefasst. Ich kann nicht behaupten, den jemals in Gänze gesehen zu haben, aber es gibt auch mittlerweile sogar zwei Sequels. Also irgendwie muss es einen Markt geben für diese Art von Filmen. Und der Markt ist offenbar du.
Ich dachte, es gibt einen Markt für Vin Diesel. Ja,
Markt für Vin Diesel sowieso, klar. Also von allen Menschen, die diese enorme Popularitätssphären erklommen haben, dank der Fast and the Furious-Reihe, die auch mittlerweile, glaube ich, 9 Teile hat und jetzt schon das dritte Spin-off in Planung ist. Also von all diesen Menschen mag ich Vin Diesel tatsächlich immer noch am liebsten.
Ich mag noch The Rock ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
Boah, nee, das wird zu sehr Kunstfigur. Das ist einfach einfach eine Werbemaschinerie. Das ist ein Typ, der
wirkt sympathisch.
Energy-Drink-Dose in die Kamera hält. Ich verstehe, dass das ja so, also der ist halt die menschgewordene Comicfigur, also deswegen, ich verstehe, warum es dich anspricht, aber die Persönlichkeit von dem Typen gar nicht. Ich glaube, bei dem ist echt keine authentische Pore mehr. Ja. Wohingegen Vin Diesel, ich glaube, mit dem kann man echt gut ein Bier trinken gehen. Oder eine Tüte Chips, eine Tonne Chips. Eine
Tonne Chips, danke, genau. Ich werde es nächste Woche erfahren. Aber worüber reden wir denn
noch? Ich hab's vergessen. Teen Detective heißt der oder so?
Teen Agent.
Teen Agent, Entschuldigung.
Mit Richard Grieco.
Und? Der, wo nicht Johnny Depp war in 21 Jump Street. Genau. Der Johnny Depp war Richard Grieco in Teen Agent. Und irgendwie macht das Sinn, dass wir diese beiden Filme zusammenpacken. Dazu dann nächste Woche mehr. Ich danke dir, Daniel.
Ich danke dir, Patrick.
Schlaf gut, ihr Mäuse da draußen.
Bis denn.
Bye, bye.
Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Kennt ihr bereits Daniels Comics? Auf alinafox.de erfahrt ihr alles rund um seine legendäre Meisterdiebin und ihre Abenteuer. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine Patreon-Patenschaft oder PayPal-Spende sichert diesem Podcast das Überleben. Unter bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und adios.